Guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Reihe zu Petrusbriefen. Die eine Auslegung der Petrusbriefe. 2 Jahre haben wir uns mit Haggai beschäftigt und jetzt starten wir mit den Petrusbriefen. Zuerst der erste Petrus, dann der zweite Brief. Ich möchte euch da hineinnehmen in die Briefe. Und bevor wir das tun, wollen wir nicht nur den heutigen Abend, sondern diese ganze Zeit des Studiums der Petrusbriefe unter den Segen Gottes stellen, um den Segen Gottes bitten. Und da würde ich euch gerne einladen, bitten, mitzubeten. Und wir stehen noch einmal auf, gemeinsam dazu. Und ich mache den Abschluss, betet um den Segen Gottes.
Amen.
Herr Jesus Christus, hab herzlich Dank, dass wir die Möglichkeit haben, hierher kommen und dein Wort zu hören. Und ich bitte dich herzlich, mache du unsere Herzen bereit und fertig, zu deinem Wort aufzunehmen und dich loben und preisen, du bist schwer. Schenke deinen Segen zum Reden und zum Aufnehmen deines
Amen.
Amen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du deine Jünger beauftragt hast, in alle Welt zu gehen und dein Wort zu verkündigen. Ich danke dir, dass du deinen Geist und die Kraft aus der Höhe gegeben hast, dass diesen Auftrag ausführen dürften und erfüllen dürften. Und ich danke dir, dass dieses Wort bis an diesen Ort gekommen ist. Und wenn wir jetzt in dein Wort hinein blicken, so bitte ich dich, dass du uns den Sinn dieses Wortes aufschließt, dass du uns davon warst, dass wir verstehen,
ich möchte dir vom Herzen danken, wirklich vom Herzen danken für diese Gelegenheit, für diese Chance, für diese Zeit, die du uns gibst, unter dein Wort zu kommen. Weil wir wissen, da wo wir unter dein Wort kommen, da kommen wir unter dich, wir kommen unter deine Herrschaft, wir kommen unter dein Reden, wir kommen unter dein Wirken und somit kommen wir unter dein Segen. Wir begegnen dir und das ist unser Anliegen. Wir wollen dir begegnen in deiner Herrlichkeit. Das brauchen wir für unser Herz, das brauchen wir für unseren Glauben, um gestärkt zu werden, um Nahrung zu bekommen, um mündig zu werden, um erwachsen zu werden, um fest zu werden und froh zu werden in dir. Jesus, danke, dass wir diese Möglichkeit haben. Ich möchte dich bitten, Herr, wenn wir jetzt den Petrusbriefe miteinander studieren, wenn wir sie durcharbeiten, wenn wir mit ihnen durchgehen, durchringen, so bitte ich dich, Herr, um deine Weisung, um deine Führung, um dein Lehren. Du bist der einzige wahre Rabbi, du bist der einzige wahre Lehrer und du bist der Lehrer. Du hast deinen Geist auf die Erde geschickt, damit er uns in diese Wahrheit leitet, in dich hinein. Und so lass uns auch dich, Jesus, und deine Herrlichkeit von den Petrusbriefen erkennen. Und dass das der Gemeinde und jedem, der kommt und jeder, der hört, zu Gnade wird, zum Glauben wird, zur Stärkung wird. Ich bitte dich, schenke Weisheit, schenke Vollmacht, schenke Klarheit, auch die Fähigkeit, es so zu erklären, Jesus, dass es richtig ist und gut ist und verständlich ist. Du vermagst es zu geben über Bitten und Verstehen hinaus. Jesus, auf deine Gnade bin ich angewiesen und darum flehe ich dich und rechne mit dir. Ich glaube an dich. Danke für heute Abend. Segne all die hergekommen sind im Hören und auch die heute nicht da sein können, vielleicht im Hören zu Hause übers Telefon. Jesus, segne sie reichlich. Amen. Bisschen zentraler, so. Ich komme ein bisschen mehr in die Mitte. Ja. Wunderbar. Also, ich hoffe, ihr habt die 2 Jahre Haggai verdaut und nach der Sommerpause seid ihr wieder offen für eine neue Reihe, für einen neuen Beginn eines neuen Buches. Petrusbrief. Ich würde gerne beide Petrusbriefe behandeln. Das heißt, wir starten mit dem ersten und dann danach kommt der zweite. Da sparen wir uns eine Einleitung. So, wenn wir dann irgendwann mal wieder zweiter Petrus machen, dann muss man wieder in die Einleitung hinein und so. Es ist der Autor ist der gleiche, der Geist, und er hat Petrus inspiriert. Er hat zwei Briefe uns hier hinterlassen, und diese beiden Briefe möchte ich mit euch anschauen. Die Petrusbriefe, die haben eine hohe Aktualität. Nicht dass, oder ich will es andersrum sagen, die Bibel an sich ist aktuell. Der Geist Gottes spricht durch sie, er leitet uns, es ist jedes Mal, jedes Wort in unsere Zeit hinein, zu jeder Zeit spricht er hinein, und trotzdem gibt es biblische Bücher, wenn man sich denen naht, dann denkt man, das passt einfach jetzt hinein. Die Petrusbriefe sind sehr, sehr aktuell für die Gemeinde. Die Gemeinde war von Anfang an angegriffen, von Anfang an angefochten, sowohl von innen wie von außen. Und Petrus hat ein ganz großes Anliegen, ein ganz großes pastorales Anliegen, wie eigentlich jeder Schreiber des Neuen Testaments, um die Gemeinde zu festigen und sie auszurichten. Und das tut er in einer so eine guten Art und Weise, in einer so eine besonderen Art und Weise, die sich wirklich lohnt, genau anzuschauen. Angriffe von innen und Angriffe von außen und Verfolgungen, Nöte, Ängste, Versuchungen, Prüfungen, all das auf die Gemeinde zu. Und die Briefe geben uns ganz praktisch da, die nehmen uns da mit hinein, wie leben wir eigentlich als Fremdlinge, eigentlich die in dieser Welt sind, aber nicht mehr zu dieser Welt gehören und in dieser Spannung leben, in dieser Zwischenzeit leben, in diesen Angriffen und Anfeindungen, Versuchungen und Prüfungen. Jeglicher Art, wie geht man damit um, wie lebt man eigentlich mit ihnen? Und da nimmt Petrus uns da hinein, und wie gesagt, als ein guter Hirte, als ein guter Unterhirte, weiß er, wie man das macht. Ganz praktische Dinge wie erkennt man, oder wie geht man mit Versuchungen um, wie geht man mit Prüfungen um, wie geht man, oder ich mache mal Folgendes, bevor ich ein paar Dinge sage, kurz nicht in die Bibel hineinschauen, nur jetzt, kurz einen Augenblick. Was fällt euch spontan ein in den Petrusbriefen? Welche Themen, welche Punkte, welche Inhalte werden da angesprochen, die aktuell für euch vielleicht wichtig oder in unsere Zeit hineinpassen? Was kennt ihr aus den Petrusbriefen?
Gelobt sei Gott, er ist wiedergeboren.
Die Wiedergeburt, wunderbar, ganz genau. Wiedergeboren durch das lebendige Wort Gottes, durch den Samen, das ist ein großes Thema. Jawohl, was fällt euch noch ein Petrusbrief?
Ermahnungen.
Welche? Vielleicht eine konkret? Umgang in der Gemeinde. Umgang mit Frau und Mann, vor allem für Frauen wird viel gesagt, wie sollen sie dann, wenn sie Männer haben, die ungläubig sind zum Beispiel und keine einfachen Männer sind, was macht man dann? Wie geht man damit um? Da ist ganz, ganz wichtiges Kapitel da, finden wir im Petrusbrief, auch nicht einfach zu verstehen. Ich will so viel sagen, da gibt es eine interessante Aussage von Petrus, der sagt, ihr Frauen sollen eure Männer Herr nennen, so wie auch die Sarah das gemacht hat. Und jetzt ist die Frage, müssen alle Frauen jetzt ihre Männer Herr nennen? Ja, jetzt überlegt, eine gute Hausaufgabe. Ich weiß nicht, wer von euch Männern will, dass eine Frau zu ihm Herr sagt. Mein Herr, schön, dass du nach Hause gekommen bist. Ich will nicht, dass meine Frau zu mir Herr sagt. So, was ist damit gemeint? Wir werden uns damit anschauen, inwieweit, was hat Sarah da eigentlich wirklich gesagt? Und was meint Petrus eigentlich damit? Müssten alle Frauen zu ihren Männern Herr sagen? Ist das, was das Wort Gottes sagt? So, also ich finde, spannende Themen. Also Umgang, also die ganze Ehefrage, auch da wird im Petrusbrief behandelt. Zwar kompakt, aber behandelt. Was noch? Umgang mit ihr Lehrer. Ganz genau. Was noch? Was fällt euch noch ein? Ältestendienst, ganz genau, das ist auch Petrusbrief, Kapitel 5. Reichtum in Christus. Ja. Wie verhalten wir uns mit Obrigkeit? Umgang, Leben in dieser Welt, Obrigkeit, auch mit einer Obrigkeit, die eventuell Gesetze erlässt, die wir nicht gut finden, die Steuern macht, die uns in die Tasche gehen, die vielleicht Steuergelder verschwenden, wie wir es nicht gut finden, die vielleicht Ideologien, Überzeugungen vertreten, die wir nicht als Christen vertreten. Was machen wir? Wie gehen wir als Christen mit Obrigkeit um? Petrusbrief schreibt was darüber. Wie gehen wir mit Arbeitgebern um, als Arbeitnehmer? Wie gehe ich als Arbeitnehmer mit denen um, die mit Arbeitgebern, die vielleicht böse sind, die vielleicht mich ausbeuten, die vielleicht mich ausnutzen, die vielleicht falsche Motive haben, falsche Ziele haben, vielleicht betrügen, vielleicht, wie gehe ich mit sowas um, als Christ? Wie lebe ich in dem Kontext als Sklave? Wie muss ich rebellieren, auf die Straßen und Freiheitskämpfer werden? Was muss ich da tun? Wie gehe ich eben als Frau und Mann in der Ehe, wie gehe ich da damit um? Wie gehe ich um in der Gemeinde, Jüngere und Ältere, wenn es zu Spannungen kommt und alles? Wie geht man damit um? Das sind 5 Kapitel, voll inhaltlich reich, die Petrusbriefe, inhaltlich sehr, sehr reich. Jetzt dürft ihr sie wieder aufschlagen, zumindest den Petrusbrief wieder aufschlagen. Ich bin gespannt. Ihr wisst, dass ich keine Ahnung habe, wie lange wir brauchen werden. Nicht, dass ich mir keinen Fahrplan mache. Ich habe vorbereitet und habe mir überlegt, in welchen Einheiten und in welchen Reihenfolge. Aber ich kann nicht sagen, ob wir 3 Monate brauchen oder ob wir 3 Jahre brauchen. Aber so viel kann ich sagen. Ich vermute, ihr könnt nicht die Rechnung machen, 2 Kapitel Hage, 2 Jahre. 5 Kapitel, Petrusbrief, 5 Jahre. Die Rechnung geht nicht auf. Also es ist nicht die gleiche Rechnung. Aus mehreren Gründen. Als wir mit Hagar begonnen haben, dann müssen wir sehr weit ausholen. Weil diese ganze Thematik, wie lesen wir das Alte Testament in Kontext von Christus, da musste ich viel Vorarbeit leisten und manchmal musste man wieder noch eine Schleife drehen. Und vieles von dem, was wir gemacht haben, ist jetzt da als Fundament. Da muss ich nicht nochmal einen Kreis drehen. Von daher, da kann ich kurz sagen, ja, darüber haben wir da und da gesprochen, dann alles klar. Und das nehmen wir dann als Hintergrund mit. Da muss man nicht nochmal so viel ausholen. Aber wenn es notwendig ist, werden wir das tun. Ich denke aber nicht, dass wir für 5 Kapitel 5 Jahre brauchen. Ich hoffe nicht, in 5 Jahren stehe ich hier und muss mich korrigieren. Aber ich vermute eher nicht. Wie gesagt, es sind ja nochmal 3 Kapitel im 2. Petrusbrief. Das wollen wir ja auch noch uns miteinander anschauen. Ich bin selbst gespannt. Ich bin selbst gespannt, wie viel der Herr schenkt und wie viel wir davon lesen und lernen und satt werden dürfen. Mein Plan ist der vom Vorgehen. Ich möchte euch ganz kurz in die Briefe hineinnehmen. Etwas zum Autor sagen, etwas zum der Entwicklung, etwas zum Aufbau, so dass ihr schon mal einen Vorgeschmack bekommt. So wie bei Hagar, ich habe euch ein Bild gezeichnet, wie die einzelnen Kapitel so zusammenhängen, wie sie thematisch aufgebaut sind. Was ist der rote Faden durch den Petrusbrief? Das möchte ich von vornherein schon mal machen, dass ihr so ein großes Bild mal vom Petrusbrief habt. Und dann gehen wir eine Etage tiefer und tiefer und machen da mal eine Tiefenbohrung. Da gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Aber das ist so mein Plan, euch einen groben Überblick zu geben über diesen Brief. Und wenn wir zum 2. Brief kommen, dann gebe ich euch dann wieder einen groben Überblick über den 2. Brief. Wenn wir das gleich beides auf einmal machen, wird das ein bisschen zu viel. Und bis wir zum 2. kommen, ist das wieder schon vorbei. Also, starten wir. So viel zu persönlichem Anliegen. Ich lege das mal kurz weg. Fällt's mir wieder hin. Die Petrusbriefe. Zwar sehr aktuell zu jeder Kirchengeschichtenzeit, aktuell zu der Zeit des Petrus, von seinem Anliegen, waren sehr aktuell, bis heute aktuell. Und es gibt kaum Briefe, die so angefochten worden sind, aber wie die Petrusbriefe. Auch unter den Christen gab es immer wieder Zeiten, wo man gesagt hat, das hat Petrus nicht geschrieben. Natürlich in der Blüte der historisch-kritischen Theologie, in dem die Theologen dann angefangen haben, über die Autoren zu studieren und das alles Ganze hinterfragen und geschichtlich versucht abzuhinterfragen, haben sie ungefähr jeden Autor in der Bibel hinterfragt und gesagt, das kann er nicht sein. Mose kann es nicht geschrieben haben, die fünf Bücher Mose, schließlich ist er mal gestorben, aber die fünf Bücher Mose sind ja zu Ende geschrieben worden sind. Dass Josua das beendet hat, ja, kam man nicht auf die Idee. Aber und so wurden viele und fast alle Briefe wurden in Frage gestellt. Paulus wurde sehr in Frage gestellt, aber die beiden Petrusbriefe extrem. Also man wollte sie ihm absprechen. Es gab viele Gründe, warum das so war, warum die beiden Petrusbriefe so auf dem Prüfstand standen und von vielen wirklich angefochten worden waren. Einer der Gründe ist, weil es sehr, sehr, sehr viele Fälschungen von Petrusbriefen gab. Petrus war eine der Säule der Gemeinde, eine sehr prägende Gestalt in der Urgemeinde, und viele Irrlehrer haben seine Position, seinen Namen missbraucht und haben Briefe in seinem Namen geschrieben, genauso wie sie Briefe im Namen von Paulus geschrieben haben, und haben diese Briefe verstreut in die Gemeinden geschickt, um Irrlehrer in die Gemeinden hineinkommen zu lassen, um die Gemeinde zu zerstören. Also es gab viele Pseudonyme, es gab viele Briefe, es gibt ein Petrus-Evangelium, es gab andere Briefe, die im Namen von Petrus geschrieben worden sind. Und die Christen waren da sehr, sehr vorsichtig. Ist das nicht von Petrus? Er war ja die Säule schlechthin in der Gemeinde. Darum wurde sein Name sehr gern gebraucht, um Autorität zu bekommen, um gehört zu werden. Also ich Petrus schreibe, und alle merken auch, okay, wenn Petrus das schreibt, dann hören wir hin. Und von daher gab es sehr viel Fälschungen und viele Briefe im Umlauf. Das Zweite ist, dass eben als dann die Forschung kam und man hat angefangen, die Briefe genauer anzuschauen, inhaltlich und von der Sprache, haben viele Theologen gesagt, der erste Petrusbrief kann nicht von Petrus sein, weil es weil das Griechisch so hoch war. Das war so ein gutes Griechisch, was da im Urtext steht, von der Grammatik, von den Wörtern. Das kann nicht der Petrus geschrieben haben. Also man hat ihm das abgesprochen, dass er ein gutes Griechisch kannte. Es war doch ein Galiläer. Den hat man am Akzent erkannt. Und dass der so einen hochgestochenen griechischen Brief da schreiben konnte, haben viele Gelehrte angezweifelt und sagt, das muss ebenfalls eine Fälschung sein. So, das kann Petrus nicht gewesen sein. Interessanterweise, genau das Gleiche behaupten sie vom zweiten Brief, aber im umgekehrten Weise, weil dieser Brief ist in einem sehr schlechten Griechisch geschrieben. Und dann sagen sie, der erste Brief ist in so gutem Griechisch und der zweite ist in so schlechten, dass sie dann, wenn man über den zweiten Brief nachliest, sagen sie, das kann nicht Petrus sein, weil der erste Brief ist so gut Griechisch geschrieben, der zweite so schlecht, also ist das auch nicht von Petrus. Ungefähr so eine Argumentation wird gebracht. So man spricht die Briefe dem Petrus ab, weil man sagt, von der Verwendung des Alten Testaments, der Zitate im ersten Petrusbrief, ein sehr hoher, gebildeter Mann muss das geschrieben haben. Die Elexix, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, wird permanent zitiert. Im zweiten Brief findet man davon nicht mehr viel. Und das sind zwei verschiedene Personen, die Briefe geschrieben haben. Das ist die Annahme. Wir müssen das nicht glauben. Wir, abgesehen davon, wer auch immer, ich glaube fest, dass das Petrus war, ich sage auch gleich, warum ich das denke, aber wir wissen, der Hauptautor ist der Heilige Geist, und darum ist das für uns Gottes Wort und Autorität, und nicht in erster Linie, weil es Petrus geschrieben hat, weil der Geist es geschrieben hat, ist das für uns maßgebende Autorität. Aber wie ist das zu erklären, dass der erste Brief so im guten Griechisch, der zweite in so einem guten Griechisch, schlechten Griechisch geschrieben, also schlecht, Anführungsstrichen. Also wahrscheinlich immer noch 1000-mal besser wie mein Griechisch. Aber das ist nicht entscheidend. Wie kommt es dazu? Weil es aus zwei verschiedenen Zeiten und aus zwei verschiedenen Situationen in dem Leben von Petrus gekommen ist. Wir finden bei den Paulusbriefen vor allem, wo er schreibt, wo er sagt, Ich, Paulus, habe das mit meiner Hand geschrieben und dann wiederum finden wir Briefe, wo Paulus Schreiber hat. Lukas zum Beispiel war ein Schreiber. Lukas war ein Arzt, ein sehr hochgebildeter. Und als er die Briefe von Paulus geschrieben hat, hat sich das natürlich in der Sprache, in der Grammatik und der Verwendung der Vokabel sich maßgeblich widerspiegelt. Das findet man dann in anderen Briefen von Paulus. Dann findet man Unterschiede zwischen den Sprachen, weil dann ein anderer Schreiber geschrieben hat. Paulus hat diktiert und der Schreiber hat geschrieben. Es gibt verschiedene Formen, wie man Briefe schreiben kann. Wer von euch schreibt gerne Geburtstagskarten? Ja, ein paar gibt es, ja, aber nicht wirklich, nicht viele. Ich suche solche, weil ich schreibe sie auch nicht gerne. Meistens mache ich so, oder Hochzeit kommt oder ein Geburtstag und dann sagt die Lili, hast du schon eine Karte? Oh nein, habe ich noch keine Karte. Und ich sage, kannst du mir deine schreiben? Und dann sagt sie, ja, was soll ich drauf schreiben? Und dann sage ich, ja, alles Gute zum Geburtstag. Schön, dass es dich gibt. Gottes Segen, der Vers wäre auch noch gut dazu, der passt. Oder Hochzeitskarten, genau das Gleiche. Ja, was wünscht ihr denn? Ja, das Gottes Segen. Und so, da gebe ich so ein paar Stichpunkte, die mir wichtig sind. Und dann Bibelvers. Und dann schreibt sie das in einer schönen Schrift. Und dann formuliert sie das wunderbar. Lieber so und so, Melli und Philipp. So, dann schreibt sie das schön drauf. Und dann sagt sie, gibt es mir und sagt, und ist gut. Und ich sage, ja, wunderbar. Und dann gibt es mir einen Stift und dann unterschreibe ich. Und dann sieht so, ich versuche schon so zu unterschreiben, dass der Unterschied zwischen ihrer Schrift und meiner Schrift nicht so arg groß ist, dass es ungefähr meine sein könnte. Das ist eine Art, jetzt habe ich mich geoutet, aber das ist eine Art, Karten zu schreiben. Die andere Art, ich sitze da und ich diktiere ihr. Lieber Philipp, liebe Melli, ich, und dann schreibt sie das. Und dann wird es genau so, wie ich es diktiert habe, schreibt sie es. Oder ich schreibe es selber, das können Sie wahrscheinlich dann nicht so gut lesen. Dann halt mit meiner eigenen Schrift habe ich das in großen Buchstaben geschrieben. So, und da, jedes Mal, der Autor ist im Prinzip der gleiche, aber wie das verfasst worden ist, hat einen anderen Hintergrund. Und dementsprechend spiegelt sich das nachher in der Wiedergabe, beim Lesen. Petrus, den ersten Brief, als er schrieb, hat einen Schreiber gehabt. Markus zum Beispiel, der das Markus-Evangelium war unter anderem ein Schreiber von ihm. Der hat das Markus-Evangelium von Petrus im Prinzip aufgeschrieben. Und dann Petrus diktiert. Oder er kann gesagt haben, okay, ich will das, das und das, das sagen und dann muss er hinsetzen und das fleißig ausformulieren und dann bringt es Petrus und sagt, wow, das ist schon gut ausformuliert. Und dann sagt er, jawohl, das ist unser Brief. Wieder nebenbei, deswegen schreibt Paulus an manchen Stellen, Paulus, Apostel Jesu Christi und Timotheus, den Gemeinden. Das heißt, da durfte Timotheus mitüben. Herrlich, gell? Hat er mit in die Briefe hineingenommen und Timotheus durfte mit beitragen zu diesem Brief und so hat ihn hineingenommen in diesen Dienst, in den pastoralen Dienst. Und so ist es bei Petrus auch. Der erste Brief ist von jemand geschrieben, ein Schreiber, der fähig war und in der Sprache, in der griechischen Sprache, im sauberen Schreiben und in all diesen Dingen war behaftet oder war fest in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Wenn Petrus gesagt hat, diese und diese Stelle, dann hat er daraus der zitiert und das hat gesessen. Dieser erste Brief wurde in Freiheit geschrieben. Petrus ist in Freiheit, er ist nicht unter Druck. Die haben Zeit, diesen Brief gut zu schreiben. Das ist der Umstand, warum der Brief so gehaltvoll und so gut und so in so einem sauberen Griechisch geschrieben worden ist. Der zweite Brief ist aus der Gefangenschaft. Der zweite Brief ist auch aus dem Gefängnis. Und die Gefängnisse sind anders, wie heute Gefängnisse sind. In einem Loch sitzt er da, hat keinen Schreiber, irgendwo ein Papyrus bekommen, einen Stift und dann schreibt Petrus selber. Petrus schreibt diesen Brief, er diktiert nicht mehr, er schreibt ihn. Und dementsprechend hat das Auswirkungen auf den Brief. Er hat auch nicht viel Zeit, nur 3 Kapitel, mehr schafft er nicht. Das ist sein Testament, das sind seine letzten Worte, nochmal seine Ermahnung und sein Herzanliegen an die Gemeinde. Und das ist der zweite Petrusbrief. Und der atmet das Gefängnis, er atmet die letzte Zeit und die Umstände. Und das spiegelt sich in der Sprache wieder, in dem Griechisch. Er konnte auch Griechisch, ja, vielleicht nicht so perfekt wie sein Schreiber, aber er konnte auch. Und darum finden wir die Unterschiede. Also die Basis zu sagen, dass grammatikalisch und von der Sprache hier zwei verschiedene Autoren sein müssen, das können wir entkräften. Ich weiß nicht, ob ihr meine Argumentation folgen könnt, aber das ist es, wie ich das einordne und sage, das sind beide von Petrus. Erstes Mal hat ein Schreiber gehabt, das zweite Mal hat er selber geschrieben. Ist das jetzt schon zu viel Bibelschulcharakter? Oder ich hoffe, das hilft euch, um ein bisschen da hineinkommen in die Briefe. Das zweite Argument, warum man sagt, dass die Petrusbriefe nicht von Petrus sind, weil man sagt, und das ist sehr interessant, weil es nicht der gleiche Petrus ist, wie man in den Evangelien sieht. Wenn man die Petrusbriefe liest und wenn man die Evangelien liest und Petrus darin mal nach denen schaut, dann merkt man, das passt irgendwie nicht. Der Ton und die Art und der Inhalt. In den Evangelien haben wir einen Apostel schneller Zunge, hat John MacArthur gesagt, der bevor er gedacht hat, geredet hat, bevor er gedacht hat, gehandelt hat. Das Petrus, immer nach vorne, der sehr sich überhoben hat, der sehr eingebildet und hochnäsig und gedacht hat, er ist der Held, ist der Erste an Rang. Und in den Briefen sehen wir einen demütigen Mann. Einen demütigen Mann. Und man sagt, das passt nicht, der Schreiber, das ist nicht, Petrus ist hat einen ganz anderen Charakter in den Evangelien. Das kann nicht der sein. Als ich studierte und die Petrusbriefe belegte. Das war in meinem Leben eine wichtige Zeit und das kam wie gerufen, das weiß ich noch. Und ich musste viel, viel Literatur dazu lesen und gerade diese Auseinandersetzung der verschiedenen Theologen, die versucht haben, das alles in Petrus abzusprechen, nicht alle, aber viele. Und dann lasse ich und dann schreibt eine, das kann nicht der Petrus sein, weil wir in den Evangelien einen anderen finden. Und ich habe mir gedacht, ja, der hat recht, du hast recht, es ist nicht der gleiche. Es ist nicht der gleiche Petrus, weil der Petrus in den Evangelien ein anderer war danach, nach den Evangelien. Es ist etwas passiert mit diesem Mann. Gott hat etwas mit ihm gemacht. Er hat etwas erlebt, damit er zu dem wurde, der uns wiederum diese Briefe so schreiben konnte. Es ist nicht der gleiche, es ist die gleiche Person, aber es ist ein Geheiligter und ein Gereinigter, oder? Jetzt kommen wir langsam dahin, es ist ein gebrochener Mann. Es ist ein gebrochener Mann, der diese Briefe geschrieben hat. Ein demütiger Mann, der gedemütigt worden ist und der Demut gelernt hat, und zwar von Gott selbst. Und darum ist das nicht, finden wir eine Diskrepanz in den Evangelien, ein sehr selbstbewusster. Und hier ist einer, der folgendes, ich lese euch nur mal ein Satz, 1. Petrusbrief, 1. Petrus, Kapitel 5. Wenn ich jetzt die Verse, Kapitel 5, Vers 5 und 6 lese, schaut mal, was er schreibt. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Wenn einer das gelernt hat und erfahren hat, was es heißt, von Gott gedemütigt zu werden, dann er. Er hat das erfahren. Er hat das erlebt. Und darum kann er das so schreiben. Warum, wie und was? Dazu kommen wir noch. Also das ist etwas zu den Unterschieden oder zu der Autorenfrage und diese ganze Diskussion, wer hat den Brief geschrieben. Ich glaube fest, das ist der Petrus aus den Evangelien. Bevor ich etwas zum Petrus sage, und ich würde gerne mit euch, jetzt, ich gebe euch einen kleinen Überblick jetzt, das als nächstes, doch das mache ich, weil die Tafel steht schon da, sonst muss man sie wieder wegrollen, und dann würde ich gerne mit euch noch etwas über den Petrus dann sprechen. Ich würde gerne mit euch 5 Phasen im Leben von Petrus anschauen. Und anhand diesen 5 Phasen würde ich gerne euch da hineinnehmen in die Person Petrus, das heißt den Gott gebraucht hat, der uns diese Briefe geschrieben hat. Weil, wenn wir etwas von dieser Biografie, von diesen Begebenheiten, Evangelien kennenlernen und verstehen, was da geschah, verstehen wir besser, was er da geschrieben hat in den Briefen. Um wirklich zu verstehen, was heißt, Gott widersteht dem Hochmütigen, muss man ein bisschen den Hochmut von Petrus anschauen und dann den Demütigen gibt er Gnade. Dann müssen wir dann schauen, wie kam das dazu und Lernen wir etwas mehr über Petrus oder bekommen wir ein Bild über ihn, werden wir vieles in den Briefen mehr zu schätzen wissen. Das ist meine Überzeugung. Und die Schrift legt sich miteinander aus. Und so nehme ich euch dann etwas hinein in die Evangelien. Und dann erarbeiten wir uns ein kleines Bild von Petrus, von dem Autor dieser Briefe. Okay? Aber zuerst ganz grob mal zu dem Aufbau von dem Petrusbrief, von dem ersten Petrusbrief, dass wir einen Überblick bekommen, ein erstes Bild mal vor Augen haben. Um was geht es da eigentlich? Ich male gerne mir so Schaubilder, die geben mir einfach, um so ein großes Ganzes mal vor Augen zu haben, ohne jetzt sofort alle sich in Detail zu verlieren und dabei abzuschweifen, einfach mal wieder zu sagen, um was geht's hier, wie ist das grob aufgebaut, um den Inhalt aufzunehmen. Und ich liebe Spannungsbögen. So, das sind immer, da gibt's bei mir eine Linie und dann gibt's so Spannungsbögen, die aufgebaut werden und dann anhand denen man so die einzelnen Kapitel, die Verse einteilen kann. Zumindest ich versuche das so zu tun. Ich nehme jetzt den schwarzen Stift, ich versuche mal den roten, das ist jetzt der rote Faden sozusagen. Sieht man das? Okay, also das ist der rote Faden im 1. Petrusbrief. 1. Petrus. Ich möchte gleich zu Beginn ein das Thema nennen, was ich glaube, das ist nach dem Studieren und Lesen und was ich glaube, was der Inhalt vom Petrusbrief ist. Der Petrusbrief spricht in Leiden Christus als Vorbild nehmen. Wie lebe ich als Fremdling in Leiden und Versuchungen und schwierigen Situationen in dieser Welt? Wie überwinde ich? Wie komme ich ans Ziel? Wie wird es gut? Und Petrus sagt, indem wir auf Christus schauen. Und deswegen ist es so herrlich, weil das richtet uns sofort auf das aus, um was es geht, um wen es geht, nämlich um Christus, ebenfalls im Petrusbrief. Und auch wenn es so viele praktische Dinge sind, so viele lieben so praktisch, die müssen ganz praktisch sein, die Praxis ist, auf Christus schauen. Und das trifft genauso im Petrusbrief wie in der ganzen Bibel. Petrus malt uns Christus vor Augen als Leidenden und dann sagt, haltet Christus heilig in euren Herzen. Schlagt mal auf, 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 14. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn Jesus Christus in euren Herzen heilig. Petrus sagt Folgendes, in allen Leidenssituationen kommt es auf eine Sache drauf an, Jesus Christus in den Herzen heilig zu halten. Was bedeutet, wie hält man Jesus im Herzen heilig? Abgesondert. Abgesondert. Das heißt, bewahrend, schützend. Das heißt, behalte Jesus Christus in deinem Herzen. Richte dein Herz auf Christus aus. Häng dein Herz an Christus. Das ist die Art und Weise, wie man in Leid überwindet. Und dann spricht er über alle möglichen Situationen und Umfelde und Kontexte, in denen wir als Christen leiden, als Fremdlinge in dieser Welt. Und das eine ist, Jesus Christus im Herzen heilig halten. Das heißt, sich auf ihn ausrichten. Kommt euch eine Begebenheit vor, auf Christus ausrichten, in einer sehr schweren Situation von Petrus. Ihr kennt sie bestimmt. Aus den Evangelien. Tipp. Hat mit dem Wasser zu tun. Und einem Boot zu tun. Und aus dem Wasser, aus dem Boot steigen. Und dann die Wellen und all das sehen. Und dann untergehen. Sobald der Blick von Christus weg ist, blub, 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 blub. So. Christus heilig halten, auf ihn sich fokussieren, auf ihn schauen. Und das macht Petrus in einer Art und Weise. Nur nebenbei ein Thema, das wir vorhin nicht angesprochen haben, das will ich nochmal auch kurz ansprechen. In diesem ganzen Text, da heißt ja dann, dass das ist die berühmte Höhlenfahrt Jesu. So Jesus dann dass Jesus dann in die Hölle gegangen ist. Und da gibt es verschiedene Auslegungen dazu. Und manche sagen ja, zum Beispiel von der katholischen Kirche, die sagen, da stützen sie die Fegefeuertheorie da. Der hat dann gepredigt. Manche sagen, da gibt es eine zweite Chance. Weil Jesus hat dann den Toten nochmal gepredigt und dann konnten sie nochmal glauben. Die anderen sagen, ja, der hat den Gläubigen des Alten Testaments gepredigt, damit sie zum Glauben kommen können. Weil vorher haben sie doch nichts über Christus gewusst, haben ihn doch nicht gekannt. Also musste Christus erst in die Hölle und allen, die gestorben sind, nochmal predigen, damit sie zum Glauben kommen. Nach 2 Jahren Hagel müssen wir mittlerweile wissen, die wussten eine Menge über Christus, mehr als wahrscheinlich wir manchmal wissen. So, was ist diese komische Höllenfahrt? Ich kenne übrigens nur eine Fahrt. Himmelfahrt. Ich kenne keine Höllenfahrt Christi. Jesus ist nicht in die Hölle gegangen. So, was das bedeutet und was der Petrus da sagt, das werden wir auch miteinander uns nochmal anschauen. Das ist der Text. Aber es geht also Jesus in Leiden und in Versuchung, Jesus als Christus als Vorbild halten. Das ist für mich Christus als Vorbild in schwierigen Situationen, Petrusbrief. Darum sage ich, ist ja ganz praktisch. Und er gibt ganz konkrete Lebenssituationen, in denen wir alle drinstecken. So, das Ganze wird folgendermaßen aufgebaut. Oder er macht es auf eine folgende Art und Weise. Bevor er konkrete Lebenssituationen uns vorstellt und sagt, guck mal, da müsst ihr Christus in euren Herzen heilig halten, beginnt er folgendes, indem er zuerst die Gemeinde, der er schreibt, sie ausrichtet, ihnen ihre Perspektive wieder auf die Herrlichkeit Christi lenkt, bevor er ihnen sagt, was sie tun sollen oder wie sie sich auf Christus in einzelnen Situationen ausrichten, richtet sie erstmal selbst auf Christus aus und malt ihnen die lebendige Hoffnung vor ihre Augen nochmal. Er zeigt ihnen ihre Stellung und ihre Berufung in Christus. So beginnt er. Und das ist etwas, was wir immer wieder in der Schrift haben. Bevor etwas kommt, was uns echt erschreckt, wird unsere Perspektive auf die Herrlichkeit Gottes, auf die Herrlichkeit Christi gelenkt. Und wenn wir den vor Augen haben, dann können wir dann mal dahin schauen. Denn wenn wir so direkt schauen, dann sind Novellen. Und das passiert auch. Petrus beginnt, indem er, das ist der erste Spannungsbogen, ich mache mal mit. Der erste Spannungsbogen, den er macht, und erst in diesem Spannungspunkt geht es um die lebendige Hoffnung, die wir haben. Eine lebendige Hoffnung. Lebendige Hoffnung. Was bedeutet, oder schlag mal mit mir auf, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Ich werde euch so ein paar Schlüsselverse euch geben. 1. Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in dem Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes und so weiter. Also er beginnt, indem er diese lebendige Hoffnung erstmal vor die Augen malt. Er erinnert die Christen, was sie sind, in welcher Stellung sie stehen. Absolut wichtig, von der Stellung her kommend. Wir müssen wissen, wer wir in Christus sind. So beginnt Petrus. Und er spricht, er spricht hier von der Stellung. Das sind die Verse 1, also Kapitel 1, Vers 1, bis 1, Vers 25. Die behandeln die Stellung in Christus. Ich werde euch jetzt einfach stichpunktartig sagen, was er allein in diesen 25 Versen an Stellungsmerkmalen uns kurz auflisten, über die wir alles nachdenken müssen. Und dann könnte man vielleicht schon denken, das könnte ein paar Jahre dauern. Ich sage euch ein paar, die ich mir kurz notiert habe, über die wir alle genau nachdenken müssen. Was unsere Stellung betrifft, Petrus spricht über das Erwähltsein. So beginnt es gleich. So hören wir mit Hagei auf, ich habe es ja versprochen. So steigen wir dann in Petrusbrief ein.
Er spricht, Kapitel 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes. So, das ist unsere Stellung. Erwählte nach der Vorkenntnis Gottes. Das hat was mit Stellung zu tun. Erwählt, das Thema wird spannend. Zweitens, wiedergeboren, spricht er. Er spricht über Bewährte oder Erprobte von der Stellung. Er spricht von den Verheißenen. Ich werde euch einfach, nur dass ihr mal hört, wir werden das im Einzelnen durcharbeiten. Hoffende, Fremdlinge, Erlöste, Glaubende, Gereinigte, Gehorsame, eine Fülle an Informationen, eine Perspektive, wer wir in Christus sind, was für einen Stand haben wir, was für eine Stellung haben wir. Das sind die ersten Verse, malt Petrus auf eine herrliche Art und Weise unsere Stellung vor Augen. Das tut gut, das tut Not auch. Und ich glaube, also mir geht das so. Ich habe das schon mal hier, glaube ich, in der Bibelstunde gesagt. In den dunklen Zeiten in meinem Leben, wenn eine Schwere über mein Herz kommt, wenn Anfechtungen kommen und Angriffe kommen und ich nichts mehr fühlen, sehen, keine Freude mehr habe, das, was mir halt und wieder raushilft, ist, wenn ich mir vor Augen halte, wer ich in Christus bin und was ich habe. Wirklich, das ist, für mich gibt es nichts Praktisches als das. Und diese Themen sind die, die mich dann aus diesem Tal rausholen. Wenn ich mir klar werde, wer ich in Christus bin. Und wenn das so wahr ist, und daran halte ich mich fest, das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Kraft. Das allein. So spricht Petrus und sehr klar und deutlich über unsere Stellung. Ein Schlüsselwort im Petrusbrief zum Verständnis ist über unsere Stellung. Er ist Vers 17, Kapitel 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne ansehende Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Schlüsselwort ist Fremdlingschaft. Das gleiche Wort findet ihr auch am Anfang. Vers 1, Petrus, Apostel Jesu, den Fremdlingen von der Zerstreuung. Wir sind Fremdlinge. Was das bedeutet, darüber müssen wir uns nachdenken. Fremdlinge, nicht von dieser Welt. Wir leben mal als Fremdling. All das, was bedeutet Fremdling sein? Aber das ist ein Schlüsselwort. Leben als Fremdling in dieser Welt, beim Petrus. Und er erinnert die Gemeinde, wir sind Fremdlinge. Wir sind in der Diaspora. Wir sind nicht zu Hause, noch nicht. Und wunderbar. Dann Verse 2, Kapitel 2, Vers 1 bis 20, glaube ich. Kapitel 2, Vers bis 10. Behandelt den zweiten Teil der lebendigen Hoffnung, nachdem er uns ihre Stellung aufgezeigt hat, die herrlich ist, die allein schon da das Herz zum Beben und zur Freude bringt, macht er in den nächsten Versen, also in den nächsten 10 Versen, zeigt er unsere Berufung. Da geht es um unsere Berufung. Da geht es um unsere Berufung. Und das wiederum ist noch herrlicher. Denn da sehen wir, zu was wir berufen worden sind. Aus dieser Stellung heraus entsteht eine Berufung. Und da geht es zum Beispiel um ein geistliches Haus. Lebendige Steine. Es geht um ein heiliges Priestertum. Es geht um ein königliches Priestertum. Es geht um unsere Berufung. Zu was wurden wir berufen in dieser Welt? Und nicht nur in dieser Welt, grundsätzlich. Was ist deine und meine Berufung? Und ich glaube, wenn wir unsere Berufung kennen und je besser wir sie kennen und je klarer sie uns ist, umso gehaltvoller und klarer wird unser Leben. Von der Berufung her, dann das hilft mir, meine Prioritäten zu setzen. Das zeigt mir, was gut und nicht gut ist. Wenn ich meine Berufung nicht kenne, Auf welche Grundlage treffe ich Entscheidungen, ob ich das tun soll oder nicht das tun soll? Wo ich mich investieren soll, wo ich mich nicht investieren soll? Wie viel Zeit soll ich in was stecken? Wie viel Geld soll ich in was stecken? Wenn ich keine klare Berufung, kein klares Ziel habe, in was verwende ich mich? So zeigt Petrus, bevor er ganz praktisch in den Alltag hineingeht, Anführungsstrichen praktisch, sagt er, wisst ihr, wozu wir berufen worden sind? Und darum ist dieser Teil so wichtig. Das ist der erste Teil in Petrus. Er ist so wichtig. Für mich ist das die richtige Perspektive. Die haben wir schon mal im Hagei kennengelernt. Auch da geht es um die richtige Perspektive, damit man der Berufung entsprechend wandelt. Hier genau das Gleiche. Petrus beginnt und sagt, ich muss eure Perspektive wieder schärfen, euren Blick wieder schärfen. Um was geht's? Wer seid ihr? Zu was seid ihr berufen? Und aus diesem heraus, aus diesem klaren Verständnis, dann lasst uns dann leben. Dann lasst uns das leben. Schaut mal in Vers, Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch, als Beisaßender und Fremdlinge, taucht es wieder auf, Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. So, ab hier, ab Kapitel 2, Vers 11, beginnt der Wandel. Während der erste Teil die lebendige Hoffnung ist, kommt der nächste Spannungsbogen und der ist ein großer. Und hier geht es um den heiligen Wandel. Ich will es so formulieren. Wenn deine und meine Berufung ist, ein heiliges Priestertum zu sein, wie sollte dann mein Wandel sein? Ein unreines Wandel. Das passt nicht zusammen. Wenn er uns in die Stellung zu Heiligen und Gerechten gemacht hat, wenn er uns in die Stellung oder in die Berufung zu einem heiligen Priestertum berufen hat, dann ist die Konsequenz daraus ein heiliger Wandel. Und das beschreibt er jetzt in ganz praktischen Teilen. Wie lebe ich einen heiligen Wandel als Fremdling in dieser Welt? Vor der Obrigkeit, vom Staat? Wie lebe ich als Mann, als Frau, wie lebe ich als Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wie lebe ich in Verfolgung, in Leid, wie lebe ich es in der Gemeinde, in Ältesten und Jüngeren, wie lebe ich das eigentlich ein heiliges Priestertum? Was bedeutet das für mich? Und aus diesem, und das resultiert aus dem hier. Wenn wir das sind, dann hat das Konsequenzen für das, was ich sage, was ich denke, was ich tue. Es resultiert aus meiner Stellung, es resultiert aus meinem Glauben heraus, aus dem Glauben heraus, aus der Überzeugung, aus diesem Brennen im Herz. Wir werden sehen, in die ersten Versen, wenn man das anschaut, was Christus für uns getan hat, dann gibt es nur noch eine logische Konsequenz, die daraus sich ergibt. Aber vorher muss das klar sein. Also, so geht es hier als ein heiliger Wandel. Wandel als Fremdling im Prinzip ist das hier. Als Fremdling. Wandel als Fremdling. Da gibt es verschiedene Abschnitte, die Petrus da verwendet. Ich möchte euch, dass ihr zum Prüfen könnt ihr in die Verse einfach mal hineinschauen. Bis zur nächsten Bibelstunde. Also es beginnt mit 2,11. Bis 2,17. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, also es beginnt mit 2,11 bis 2,17 und da geht es darum, um einen heiligen Wandel in der Welt bzw. Obrigkeit, okay? Ein wichtiges Thema. Der zweite Abschnitt, den er anspricht, ist das Leben als Sklave, schreibe ich jetzt hier hin. Und dann können wir sagen, das betrifft uns nicht, wir leben ja nicht mehr, wir sind keine Sklave. Aber in gewisser Weise schon. So, wenn wir nicht arbeiten gehen, können wir keinen Lohn, wenn wir keinen Lohn haben, kein Geld, kein Essen, Wie gehen, ich denke, da können wir ganz gut sehen, wie gehe ich mit Arbeitgeber, Arbeitnehmer. So, das ist ganz praktisch. Das ist 2,18 bis 25. Bis Vers 25. Dann kommt die Ehe, Umgang Frau mit Mann, das ist ein starker Fokus. Wie lebe ich einen heiligen Wandel als Frau, als Ehefrau, wenn mein Mann ungläubig ist oder brutal oder was auch immer? Wie gehe ich damit um? Und dann auch ein Männer, wie gehe ich mit meiner Frau um? Also das ist dann Kapitel 3. Also ich schreibe mal einfach Ehe, Kapitel 3, 1 bis 7. Wie leben wir da ein heiliges Priestertum-Dasein? Und dann passiert Folgendes. In diesen ganz praktischen Dingen, und die sind schon gewichtig genug, macht Petrus was Wunderbares. Für mich ist das hier ein Schlüsselabschnitt. Das ist ein Schlüssel. Und zwar, das sind die Verse 3, Kapitel 3, Vers 8 bis 4, 19. Ein ganzer Abschnitt. Und da macht Petrus Folgendes. Hier zeigt er unsere Stellung und unsere Berufung. Und in diesem Abschnitt sagt er, Freunde, nehmt Christus als Vorbild in Leiden. Er zeigt, so ein heiliges Priestertum lebt man da. So lebt man hier, so lebt man da. Und dann kommt man, mein Freund, das ist aber viel verlangt. Wie soll das funktionieren? Wo soll ich die Kraft dafür nehmen? Das ist ungerecht. Das ist hoffnungslos. Das ist schwer. Das ist unmöglich. All das. Da kommen viele Fragen und ich bin mir sicher, die werden alle kommen. Und dann, bevor er weitergeht, sagt er, was müssen wir machen? Christus in unseren Herzen heilig halten. Wir müssen uns unsere Perspektive auf ihn. Und dann zeigt er, wie Christus als Hohepriester auf diese Erde kam und all das durchlitt. Alles, das durchmachte, um für dich und für mich stellvertretend vor Gott zu vertreten. Und so malt er hier Christus als Vorbild im Leiden. Das ist ein ganz wichtiger Abschnitt. Christus als Vorbild im Leiden. Da lernen wir, wie geht man als Fremdling in dieser Welt in Leiden? Was für eine Gesinnung, was für ein Denken. Schaut mal Kapitel 1, Vers 13. Kapitel 1, Vers 13. Das ist zu fein wahrscheinlich, gell? Kapitel 1, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Wie kann man die Lenden der Gesinnung umgürten? Die Gesinnung ist unser Denken. Und die Lenden? Wie hat man die Lenden gegürtet? Man hat den Mantel hoch und den Gurt umgürtet, damit der lange Mantel oder der Rock nicht so lange auf dem Boden war, damit man laufen konnte, damit man gehen konnte, schnell gehen konnte. Hat man die Lenden. Das heißt, wenn man auf die Reise ging, musste man die Lenden gürten. Sonst schleppt man das Ganze mit auf den Boden. Staubig, dreckig, nicht gut. So, man hat das hochgezogen, angebunden. Was bedeutet das? Dass wir uns alle solche Stirnbänder machen müssen. Stirngürten. Das heißt, um leben zu können, um dieses Priestertum leben zu können, um vorwärts gehen zu können, müssen wir auf unsere Gedanken Acht geben. Wir müssen mit unseren Gedanken bereit sein zu gehen. Unsere Gesinnung ausrichten, unsere Perspektive ausrichten, unser Denken ausrichten. Wie gehe ich mit Situationen um? Ich glaube, dass ein Großteil des Sieges und des Segens darin liegt, dass wir im Vorfeld darüber Klarheit haben, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um. Wir wissen nicht, ich kenne nicht alle Situationen, aber wenn ich in welches Leid auch kommen sollte, was werde ich tun? Wenn ich in Versuchung komme, was werde ich tun? Manchmal sind wir so naiv. Mir wird das nie passieren. Das ist mit das Schlimmste, was wir tun können. Mir wird das nie passieren. Meistens passiert genau das. Ich weiß nicht, wie oft du das schon in deinem Leben erfahren hast. Ich kann konkrete Situationen sagen, wo ich gesagt habe, oh Mann, mir passiert das nicht. Oder wie kann man nur so dumm sein und sowas machen? Und genau das trifft ein. Das demütigt einen. Ich sage, oh, ich habe gesagt, ich werde es nie tun. Aber sowas Blödes kann man doch nicht machen. Und dann sagt Gott, ja, dann widerstehe ich mal dem Hochmütigen. Und dann sind wir mitten im Leben von Petrus, mitten in den Petrusbriefen. Gott widersteht dem Hochmütigen. So ganz, ganz entscheidend, da unser Denken, unsere Gesinnung ausrichten. Und dieser Abschnitt hier, ich mache mal grün, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und nebenbei, in diesem Abschnitt ist die Lehre von der sogenannten Höllenfahrt Jesu. Was, darf ich nur so viel mal eine Frage stellen. Wenn diese Lehre Folgendes besagt, nach dem Tod gibt es noch eine zweite Chance, weil Jesus im Totenreich nochmal predigt oder gepredigt hat. Wie soll diese Aussage da die Gemeinde trösten, jetzt zu überwinden, jetzt zu leben? Wie weit, das heißt, dieses Jesus-Leiden als Vorbild ist der Kontext, ist der Zusammenhang von dieser Aussage und das muss hineinpassen. Petrus schreibt nicht den Brief und sagt, Freunde, haltet aus, lebt als heiliges Priestertum. Sie können euch zwar vielleicht sogar töten, aber haltet Jesus in euren Herzen heilig. Aber wisst ihr was? Wenn es nicht klappt, im Totenreich gibt es eine zweite Chance. Das passt nicht. Ach übrigens, ich habe vergessen zu sagen, er hat dann den Geistern im Gefängnis gepredigt, die dann mit den Frauen Geschlechtsverkehr trieben und Kinder und Riesen. Ach, wollte ich noch kurz erwähnen. Das passt nicht in den ganzen Brief hinein. Darüber werden wir noch nachdenken. Was ist das für eine Aussage, die der Petrus da macht? Ich hoffe nicht erst in Jahr 3, Kapitel 3. Ich denke, wir werden zügiger dahin kommen. Jetzt noch eins. Also, er sagt, heiliges Priestertum, heiliger Wandel als Fremdling, und zwar Obrigkeit, dann geht er hin als Sklave, dann geht er hin Frau oder Mann, und dann macht er einen ausführlichen Stopp und malt uns Christus nochmal als Vorbild vor Augen, damit wir nochmal ganz klar im Fokus haben, um was eigentlich hier geht. Und dann geht er nochmal einen Schritt weiter, und zwar in der Gemeinde. Da kommt es hier. Gemeinde. Und das ist Kapitel 5, gell? Kapitel 5, 1 bis Vers 9. 1 bis 9. Da geht es um die Gemeinde. Ja. Ein Teil davon haben wir uns angeschaut, als wir über die Hirten- und Ältestenfrage, da haben wir uns schon etwas mit diesem Text beschäftigt. Die Voraussetzung für Ältestenschaft, da waren wir im Petrusbrief unter anderem. Da geht es darum, Älteste, Jüngere, ich habe es vorhin kurz, was bedeutet es, sich zu demütigen? Was ist der heilige Wandel in diesem Zusammenhang? Auch da richtet uns Petrus ganz stark darauf aus. Und als letztes, und auch zum Schluss für die heutige Bibelstunde, kommt der Schluss im Petrusbrief. Das ist Kapitel 5, die Verse 10 bis 14. Ich möchte euch gerne den Schluss vorlesen. Kapitel 5, ab Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Die Verse 12, die Gruß und so, das lasse ich jetzt. Wisst ihr, was er hier jetzt nochmal macht? Er zeigt nochmal die richtige Perspektive. Er geht nochmal hin und sagt, wisst ihr, auf wen es ankommt? Der Gott aber, der Herrlichkeit, der euch berufen hat, der euch eine Berufung gegeben hat, der euch eine herrliche Stellung gegeben hat, er wird euch zu Ende bringen. Mit dieser Perspektive, er vermag es. Wie hört er auf? Für mich ist das Schluss. Er zeigt nochmal die Macht Gottes. Er zeigt nochmal die Perspektive, zu was Gott fähig ist. Er vermag es. Er vermag euch ans Ziel zu bringen. So hört der erste Petrusbrief auf. So, es beginnt mit der Stellung und der Berufung, die Perspektive, dann Leidenssituationen, zwischendurch eine herrliche Darstellung von Christus und seines Leidens, dann kommt noch einmal Gemeinde, noch einmal Anfechtung, da kommt nochmal der Teufel vor, der uns versucht, und dann sagt er, Freunde, wir haben einen mächtigen Gott. So hört er mit dem Brief auf. Das ist ganz grob der Petrusbrief, der erste Petrusbrief. So ein Überblick, ein Hineinschnuppern. Und ich hoffe, dass ihr das Gefühl habt, jetzt starten wir mit dem Petrusbrief, jetzt habt ihr mal einen groben Einblick. Nächstes Mal wollen wir uns nochmal etwas mit dem Petrus beschäftigen und diesen Inhalt von den Evangelien ein bisschen uns anschauen. Wie kommt Petrus dazu, solche Aussagen zu machen? Was hat Gott mit ihm alles gemacht, damit er so einen Brief uns hat schreiben können? Das machen wir nächstes Mal. So 5 Phasen im Leben von Petrus. Da ist das Thema des Zerbruchs. Okay. So, die erste Stunde, Bibelstunde, Petrusbrief haben wir. Ich möchte beten. Wir stehen auf. Das haben wir nötig. Immer wieder haben wir es nötig, uns auf dich auszurichten. In unseren Leiden, in unseren Kämpfen, in unseren Anfechtungen, Versuchungen, in unseren Erprobungen, in dieser Welt. Jesus, wenn wir dich nicht hätten, Vater, wenn wir deine Herrlichkeit und deine Macht nicht vor Augen hätten, Herr, wir haben sie. Und dieser Brief malt es uns vor Augen. So bitte ich dich noch einmal, eindringlich, Jesus, male uns durch diesen Brief auch nochmal so vor Augen, was du für uns bist, wer du für uns bist, was du an und in uns für uns tust. Zeig uns den Weg, den du vorangegangen bist, damit wir als deine Jünger, als deine Nachfolger auch diesen Weg nachfolgen können, dass wir dir nachfolgen können. Ich bitte dich um deinen guten Segen. Richte jedes Herz auf, stärke jedes Herz, mach es fest in dir. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Abend, einen schönen Mittwoch noch und bis bald, bis nächsten Mittwoch.